Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde am ersten Advent. Und ein wunderbares Wort steht über diesen ersten Advent. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.
Thank you. Zions Stille soll sich breiten, um ein Sorgen meine Pein. Denn die Stimmen Gottes läuten Frieden, ewigen Frieden ein. Ebnen soll sich jede Welle, denn mein König will sich nahen. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Amen. Schwester Renate hat die heutige Stunde mit den festlichen Klängen eröffnet. Sie hat den Anfang gemacht. Einer muss es schließlich tun. Alles hat einen Anfang, buchstäblich. Das Kommen von Jesus Christus in unsere Welt ist der Anfang einer neuen Zeitrechnung, einer Zeitenwende. A.D. Anno Domini, im Jahr des Herrn. Die Jahre werden vor und nach Christi Geburt gezählt. In der Gemeinde Jesu war so um 90 bis 100 nach Christus die Evangelien bekannt, gut unterrichtet. Und da wurde der Johannes von seinen Freunden gebeten, er soll doch ein geistliches Evangelium über das Leben Jesu schreiben, damit die Gemeindeglieder im Glauben wachsen und vertieft werden. Und deshalb offenbart der Apostel in seinem Evangelium das Geheimnis des Gottessohnes und gleichzeitig das Wesen Gottes, das da drin enthüllt wird. Johannes wiederholt das, was die anderen Evangelisten geschrieben haben, nicht. Er listet den Stammbaum Jesu nicht auf, der bei Lukas nur bis zu dieser geheimnisvollen Grenze reicht. Der war ein Sohn Davids, bis weiter zurück. Der war ein Sohn Adams und der war Gottes. Johannes greift noch weiter zurück, viel weiter. Und wir hören die gute Nachricht aus Johannes 1, Vers 1 bis 14 und 18. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dieses gemacht. Und ohne es ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um vom Licht Zeugnis zu geben, damit sie alle durch ihn zum Glauben kämen. Er war nicht selbst das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben vom Licht. Er, das Wort, war das Licht. Das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die weder durch natürliche Abstammung noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Niemand hat Gott je gesehen, der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Dieser Text ist eine einzigartige Hymne, eine große Anbetung des Sohnes Gottes, ein Lobpreis, an dem man gesunden kann. Da ist wirklich jedes Wort anbetungswürdig. Seit einigen Wochen übe ich mich darin, dass ich so gut wie täglich Wort für Wort von Johannes 1 bis 18 vor dem in Christus offenbarten Gott betend lese. Das tut gut. Und manche Worte wiederholen sich und stechen uns ins Auge, wie zum Beispiel 7-mal Gott, 6-mal Licht, 5-mal Wort, 4-mal Welt, im Johannesevangelium insgesamt 77-mal. Johannes beginnt sein Evangelium mit 5 gewichtigen Worten und die sind zugleich mein erster Punkt. Am Anfang war das Wort. Das Alter eines jeden Menschen zählt ab dem Tag seiner Geburt. Und unsere Bibel beginnt mit: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dieses Schuf erklärt die Bibel als das Wort. Im Psalm 33, Vers 6 lesen wir: Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht. Bei Christus ist das anders. Schon dort, bei der Erschaffung von Himmel und Erde, sagt Johannes, war Christus dabei. Johannes führt uns über alle Zeiten hinweg zurück, bis zum Anfang aller Dinge. Ja, noch weiter zurück, bis dorthin, wo das Meer der Ewigkeit an unsere Ufer brandet. Mit Vers 1 öffnet Johannes die Tore der Ewigkeit. Er schaut hinein in die unendliche Tiefe der Herrlichkeit des Sohnes Gottes beim Vater. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Gott hat sich offenbart. Gott redet. Er schweigt nicht. Es gibt nicht auch nur einen einzigen Bereich in der ganzen Schöpfung, der Jesus fremd ist und der nicht auf ihn bezogen wäre. Im Anfang, vor aller Zeit, von Ewigkeit her, schon immer war er das Wort da. Er war, nicht er wurde. Und wenn Johannes schreibt, am Anfang war das Wort, dann möchte er damit seinen Lesern mitteilen, durch diesen Beginn des Evangeliums ist Jesus Christus über alles Irdische hinausgehoben. Jesus Christus kann man mit nichts, mit gar nichts vergleichen. Sören Kierkegaard hat recht, wenn er sagt, die einzige Neuigkeit in Erdentagen ist der Ewigkeit Anfang in Jesus Christus. Das ist die einzige Neuigkeit, die Sie begreifen müssen. Jesus, der Ewigkeit Anfang, das ist Jesus. Ich lese es nochmal. Die einzige Neuigkeit, und wir kriegen ja so viele Neuigkeiten Tag für Tag mitgeteilt, die einzige Neuigkeit in Erdentagen ist der Ewigkeit Anfang in Jesus Christus. Das ist die einzige Neuigkeit, die sie begreifen müssen. Jesus, der Ewigkeit Anfang. Das ist Jesus. Jesus ist in der Ewigkeit daheim. Das ist sein Zuhause. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Da ist ein zweiter neben Gott. Das Wort, der, der auf die Seite Gottes gehört und nicht auf die Seite des Geschaffenen. Und Gott war das Wort. Nicht dasselbe wie der Vater und doch eins mit ihm. Ganz Gott. Kein Mythos, keine Idee, nicht irgendjemand, sondern, o Wunder, Jesus, der Sohn Gottes, der unlösbar eins ist mit dem Vater. Dabei nennt Johannes den Namen Jesus erst in Vers 29. Johannes will uns die geheimnisvolle Herrlichkeit der Dreieinigkeit klarmachen. Er stellt das Geheimnis seiner Person vor uns hin. Am Anfang war das Wort. Im Griechischen steht da der Logos. Das Wort ist ein Titel für Jesus Christus. Jesus, der gute Hirte. Jesus, das Licht der Welt. Jesus, der Menschensohn. Damit können wir was anfangen. Aber Jesus, das Wort, so wird Jesus nur noch ein einziges Mal in Offenbarung 19, Vers 13 genannt. Und sein Name ist das Wort Gottes. Als solcher wird er wiederkommen. Jesus ist das Wort, durch das alle Dinge gemacht sind und das Wort, das alle Dinge neu machen wird. Wir können dieses Geheimnis nie ausschöpfen. Schon gar nicht in einer einzigen Bibelstunde. Johannes sagt uns, Jesus, an den ihr glaubt, ist noch größer und herrlicher, als viele von euch denken. Er ist das Wort Gottes, das schon im Anfang bei Gott war. In ihm, man kann auch sagen, durch ihn war das Leben und das Licht, und das Leben war das Licht der Menschen. Schon das natürliche Leben bedeutet für die Wissenschaft ein Rätsel und ist ein einziges Wunder. Ein neugeborenes Baby und alles ist dran und es kann atmen und sich bewegen. Das Leben ist ein Wunder, aber auch das Licht. Tabitha Bühne schaute sich in Leipzig den Film Die Magie des Lichts an und schreibt ganz begeistert, obwohl Gott nicht wirklich eine Rolle spielte, war er permanent da. Man erfuhr jede Menge über die Komplexität des Lichts und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und einige Wissenschaftler bekannten, beim Licht geraten wir an unsere intellektuelle Grenzen. Je mehr wir forschen, desto mehr Unerklärliches und Wunderliches finden wir. Licht kann zum Beispiel an verschiedenen Orten gleichzeitig sein. Wir wissen, ohne Licht gibt es kein Leben. Licht wärmt, Licht heilt. Licht ist Energie. Und Jesus Christus ist das wahre Licht, die Quelle allen Lichts, das alle Menschen erleuchtet. Er ist nicht das erschaffene Licht vom ersten Schöpfungstag. Johannes, der Täufer, ist von Gott gesandt. Auch Er ist nicht das Licht. Er soll nur vom Licht zeugen, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Darum geht es Gott und darum geht's dem Apostel Johannes in seinem Evangelium, um den Glauben an Jesus. Denn wer Jesus hat, der hat das Leben hier und in Ewigkeit. Johannes nennt drei mächtige Bollwerke, die sich dem wahren Licht entgegenstellen. Da ist zum Ersten die Finsternis, die es nicht begriffen oder ergriffen hat, dass das Licht ausgerechnet und grad in der Finsternis scheint. Die Finsternis kann das Licht nicht wollen, nicht ergreifen. Sie kann das Licht nur scheuen und hassen. Es ist interessant, der Physiker Lukas Dallenbach unterscheidet zwischen Dunkelheit und Finsternis. Und er definiert Finsternis anders als Dunkelheit. Für ihn ist die Dunkelheit die Abwesenheit von Licht. Wenn die Sonne untergeht, dann wird's dunkel. Finsternis jedoch, die Abwesenheit von Gott und die Anwesenheit Satans, des Bösen, des Vaters der Lüge und des Verführers. Nochmal Tabitha Bühne, die bekam durch Künstler, die sich intensiv mit Licht und Schatten beschäftigten, einen ganz neuen Blick auf das Böse. Und sie sagt, das Böse ist eine Art Antilicht. Eine totale Finsternis, die alles schluckt wie ein schwarzes Loch, das keinerlei Licht reflektiert, sondern schlicht und ergreifend alles wegnimmt. Eine um sich greifende Leere. Und da ist zum Zweiten das Bollwerk die Welt. Die Welt, die durch ihn gemacht wurde und sein Eigentum ist. Wir haben es vorher im Psalm 24 gebetet. Die Erde und alles, was da drauf ist, gehört Gott. Und was geschah, als er in seine Welt kam? Sie haben den Besitzer und Urheber ihres Lebens nicht erkannt. Und zum Dritten sind da die Seinen. Er kam in sein Eigentum. Wir können auch sagen, er kam heim. Und was geschah? Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Werner de Boer sagt, es gehört zum Wesen des Bösen, dass es unerklärbar ist. Was für ein Tatbestand. Welch eine Tragik. Auf dem Hintergrund dieser Gedanken und zum Verständnis der Hymne kann uns ein liebevoll gemaltes Bild von Ludwig Richter helfen. Um uns darauf einzustimmen, spielt uns Schwester Renate eine Strophe. Den zweiten Punkt habe ich überschrieben mit „Das Wort wurde Mensch“. Das ist die Kernaussage und das Zentrum und die Botschaft des Bildes. Und dazu lese ich nochmals Vers 14. Das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dieses Bild hat einen hoffnungsfrohen Rahmen, und der Halbkreis oben öffnet nahtlos den Blick in die Ewigkeit. In Gottes Herrlichkeit. Aus der Ewigkeit strömt eine Fülle von überirdischem Licht, von Gott selbst, der Licht ist, in dem gar keine Finsternis ist. Und wie es Paulus weiß, in einem unzugänglichen Licht wohnt, dem keiner nahen kann. Der Himmel, Gott selber kommt auf die Erde. Er lässt sich von den Bollwerken weder auf noch abhalten. Er kommt in die tiefste Finsternis, um die Werke des Teufels zu zerstören. Vor ihm muss die Finsternis an die Peripherie fliehen, während das Licht von oben nach ganz unten strahlt. Es ist wie wenn man einen Schalter umlegt und es ist augenblicklich hell. Auf diesem Kirchturm, den der Maler da gemalt hat, der in die Finsternis ragt, da stehen Bläser, die das Wunder aller Wunder, Gott kommt zu uns, mit ihrem Loblied begrüßen. Der Maler malte die Schechina. Das ist die Wolke der Herrlichkeit und der Gegenwart Gottes. Sie hat das Volk Israel in der Wüste 40 Jahre geführt und im Tempel Salomos Wohnung genommen. Das ist Gegenwart Gottes pur. Gott kommt und will unter seinen Menschen wohnen. Ein Engel trägt andächtig den Baum des Lebens in die vom Tod beherrschte Welt. Ja, es kommt der Herr der Herrlichkeit, der König aller Welt zugleich, der Heiland, der Heil und Leben mit sich bringt und Reinheit und Vergebung und Frieden mit Gott. Davon spricht die Lilie in der Hand des Engels rechts oben. Über dem Bild liegt ein heller Glanz und eine große Stille. Soeben hat der große Engel den Schleier über dem Geheimnis weggezogen. Alle sehen jetzt, o Wunder, leuchtend und strahlend, das Wort: Gott wurde Mensch. Nicht wie ein Mensch, er kam als Mensch. Gott wurde einer von uns und ist doch zugleich das ewige Wort Gottes. Alle Engel sind ergriffen, sie können nur still staunen, staunen und anbeten. Gott weiß, dass wir seinen Sohn brauchen. Er weiß, dass Sie und ich ihn brauchen. Und deshalb hat der Schöpfer aller Dinge alles aufgegeben. Die Gemeinschaft mit dem Vater, der Herr der Schöpfung, hat seine ganze gewaltige Herkunft hinter sich gelassen und wurde ein verletzbarer Mensch. Gerhard Terstegen ruft uns zu: Sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. Sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Gott wird ein Kind, träget und hebet die Sünd. Alles anbetet und schweiget. Christus kommt auf einem Altar gebettet? Oder ist es schon eine Totenbahre? Vorsichtig tragen ihn Engel in seine Welt. Der Altar ist mit Früchten geschmückt. Sie weisen bereits auf die Frucht seiner Leiben, die Vergebung der Schuld und auf das ewige Leben, das nur er allein schenkt. Mag die Finsternis es nicht begreifen, sagt Pfarrer Lüthi. Das Licht scheint doch. Keine Finsternis vermag es zu überwältigen. Mag die Welt ihn nicht erkennen, so erkennt doch er die Welt. Mögen die Seinigen keinen Raum für ihn haben, so hindert ihn das nicht, dennoch zu ihnen und gerade zu ihnen zu kommen. Hier kämpft Gott selber gegen eine Welt, die von Anfang an ihm gehört. Gott hat beschlossen, die Welt, die er erschaffen hat, zu erretten. Er wirft seinen letzten Einsatz in den Kampf gegen Finsternis, Welt und die Seinigen. Gott lässt es sich sein Bestes kosten. Den, der von Anfang an bei ihm gewesen ist, seinen Sohn. Das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch. Und jetzt wenden wir uns dem unteren Teil des Bildes zu. Diese weiße Schneelandschaft reflektiert das Licht aus der Höhe. Ein Engel, der sich für die kalte Welt warm gekleidet hat, streut göttliche Geschenke aus. Jetzt kann alles anders werden. Gott kommt und zeltet in der tiefsten Dunkelheit, bis er sein Rettungswerk vollbracht hat. Jesus kommt zu denen, die nichts dringender brauchen als Licht, eine Hoffnung, eine Heimat, einen Neuanfang. Sein Licht, das wahre Licht, leuchtet zu allen Menschen, zu den nach Licht und Leben Hungernden, zu denen, die dunklen Schatten gleichen und umher oder davon irren, zu denen, die im Schein der Laterne auf der Straße und in der Kälte kauern, zu denen, die unter den finsteren Dächern wohnen, bis hin zu dem Mann im finsternsten Loch. Mit der wichtigste Vers steht in Vers 12. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, eigentlich die Berechtigung, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die weder durch natürliche Abstammung noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. So einfach ist das. Jesus aufnehmen, einladen und an seinen Namen glauben. Das ist ein Wunder. Haben Sie das schon getan? Das Größte und Wichtigste ist, dass ein Mensch ein Kind Gottes wird. Und dann erfahre ich, Gott kommt zu mir und wohnt in mir. Denn die Ewigkeit ist mein Zuhause. Die Frau mit der leeren Tasche links unten und das Kind, die neben der Ruine sitzen, öffnen Jesus ihr Herz. Diese beiden haben den Schritt über die Linie gewagt, heraus aus der Finsternis, hinein in sein helles Licht. Sie beten. Er betet, atmet und lebt. Sie sind in der Welt und leuchten und erfahren, Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Wo Jesus das Licht einzieht, da wird es hell. Das hat am 1. Januar 1825 der Maler Ludwig Richter erlebt. Sein väterlicher Freund, der Maler Julius Schnorr von Karolsfeld, hatte ihm den Weg zu Jesus gewiesen. Kein Bollwerk, auch kein frommes, kein humanes, kein atheistisches ist so mächtig, als dass Jesus da nicht reinkommen könnte, aber nur freiwillig. Er ist den härtesten, den unmöglichsten Härtefällen gewachsen. Unserer menschlichen Natur, wo wir Menschen dem Leben und dem Licht den stärksten Widerstand entgegensetzen. Jesus kann Menschenherzen, die uneinnehmbaren Festungen mit finsteren Verliesen gleichen, überwinden und mit Licht und Freude beleben. Ein Beispiel belegt es. Als junger Mann war der Tellerwäscher stark und unverwüstlich. Als Geschäftsmann trieb er sich gnadenlos zu Höchstleistungen an. Mit 33 Jahren hatte er die erste Million Dollar verdient. Jede Minute seines Lebens widmete er seinen Geschäften. Krankhafter Ehrgeiz trieb ihn zu ungewöhnlichen Leistungen. Mit 43 Jahren beherrschte er das größte Geschäftsunternehmen der Erde. Und mit 53 Jahren war er der reichste Mann und der erste Dollarmilliardär der Weltgeschichte. Aber seine Gesundheit war ruiniert. John D. Rockefeller war krank. Er verdiente in der Woche zwar 1 Million Dollar, aber er sah aus wie eine Mumie. Er traute niemand und verbarrikadierte sich in seiner gesicherten Villa wie in einer Burg. Er war einsam, verhasst, ruhelos und todkrank. Er konnte nur noch Zwieback und Milch schlürfen. Sein ausgemergelter Körper und seine ruhelose Seele boten ein Jammerbild menschlicher Existenz. Die Zeitungen hatten schon seinen Nachruf im Setzkasten. Niemand gab Rockefeller noch eine Lebenschance. Da besann er sich, wer er war und welche Macht ihn besessen machte. Er rief den Namen Jesu an und wurde sein Eigentum. Er glaubte ihm und erfuhr, wie es Paulus in Kolosser 1, Vers 7 sagt, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Rockefeller durfte ein neues Leben beginnen. Das Wunder geschah. Die Mumie konnte wieder schlafen. Bitterkeit, Groll, Hass und Egoismus wichen aus seinem Herzen und machten der Liebe und der Dankbarkeit Platz. Freude kehrte in sein Leben ein. Rockefeller wurde gesund. Ein kalter, harter Mann erlebte eine 360-Grad-Wende. Fortan setzte er sein Vermögen gegen die Nöte der Menschheit ein. Seine Millionen wurden zum Segen für die ganze Welt. Sie halfen mit, das Penicillin zu entdecken. Malaria, TB, Diphtherie und andere Krankheiten zu besiegen. Armut, Hunger und Unwissenheit wurden mit seinem Geld bekämpft. Rockefeller blühte unter der Herrschaft und Macht Gottes zu einem erfüllten neuen Leben auf und wurde 98 Jahre alt. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Davon spricht auch diese Zuckerstange mit den weißen und roten Streifen, die man in Amerika als Christbaumschmuck verwendet. Und das J steht für Jesus, den guten Hirten. Und wenn man die Stange umdreht, dann ist sie ein Stab. Dein Stecken und Stab trösten mich, auch im finstern Todestal. Die roten Streifen erinnern an Jesu Leiden, die weißen an die Vergebung, die er schenkt. Und wer Jesus hat, ist wirklich nie allein, auch wenn wir das manchmal so empfinden und denken, er hat mich vergessen oder allein gelassen. Nein, wer Jesus hat, ist wirklich nicht allein. Er ist die Antwort auf das größte Problem unserer Menschheit aller Zeiten, auf die Einsamkeit. Er, der Immanuel, der Gott mit uns, ist bei uns alle Tage, bis an der Weltende. Und das heißt, nie allein. Und wenn Sie allein von hinten lesen, die ersten drei Buchstaben, dann kommt da wieder nie heraus. Und mit der Strophe von Johann Klepper schließe ich. Nun darfst du in ihm leben und bist nie mehr allein, darfst in ihm atmen, weben und immer bei ihm sein. Den keiner je gesehen noch künftig sehen kann, will dir zur Seite gehen und führt dich Himmel an. Herr Jesus, ich möchte dir so danken, dass der Johannes uns dieses Geheimnis geschrieben hat und uns den Blick öffnet und wir können es mit unserem kleinen Herzen und mit unserem kleinen Verstand gar nicht richtig begreifen, dass wir bis in die Ewigkeit schauen dürfen, bis dahin, wo du warst, vor allem. Du bist der Ewigkeit Anfang. Und wir dürfen dich anbeten und dir danken, dass du in unsere Dunkelheit und Finsternis hineinkommst. Und Herr Jesus, danke, dass wir immer wieder wie Bonhoeffer beten dürfen. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Und dass wir auch immer wieder erleben dürfen, wie es der David erfahren hat, der Herr mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Danke, dass du so mit uns in diesen ersten Adventssonntag gehst und in diese vor uns liegende Advent- und Weihnachtszeit. Und du weißt, wie du uns begegnest und uns wohltust. Hab Dank dafür, auch der ganzen Welt, die wirklich in großer Not ist, wohin wir schauen. Amen. Und zum Schluss singen wir uns für die vor uns liegende Adventszeit das mit prallem Trost gefüllte Lied von Johann Klepper ins Herz. Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann, nach der bekannten Melodie von Befiehl du deine Wege.
Thank you.
schließ noch mit dem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.